Ja, wir haben gerade gesungen, so groß ist der Herr und so groß ist Jesus. Jesus hat alles für alle Zeiten vollbracht. Die Erlösung ist für immer und vollständig gemacht. Niemand kann oder muss oder soll jemals irgendwas dazu beitragen. Das würde das Werk Jesu in den Schmutz ziehen, wenn es nicht genug wäre. Es ist genug. Und die Gemeinde Jesu musste sich zu allen Zeiten immer wieder gegen falsche Lehre wehren. Also sie musste kämpfen gegen falsche Lehren. Und wenn ich euch so anschaue, dann seht ihr alle so wie kluge Leute aus. Deswegen, ich kenne auch viele von euch persönlich, deswegen weiß ich, dass viele kluge Leute bei euch sind. Wisst ihr, kluge Leute haben ein Problem und zwar eine Aufgabe. Wenn du ein kluger Mensch bist, dann hast du eine Pflicht. Du musst deinen Kopf benutzen. Es ist in Ordnung, wenn jemand nicht so schlau ist, dass er sich nicht viele Gedanken macht. Aber ihr seid ja alle schlau und klug, deswegen müsst ihr euch leider viele Gedanken machen. Und ihr müsst lernen und studieren. Warum? Weil ihr es könnt. Kluge Leute dürfen nicht einfach rumsitzen und nachplappern, was ihnen von vorne erzählt wird. Nicht mal von hier, von dieser Kanzel, egal von wo. Kluge Leute müssen sich Gedanken darüber machen, was sie hören. Und sie müssen das erforschen, was in der Schrift steht, und das kontrollieren. Wenn du klug bist, musst du deinen Kopf benutzen. Und wenn du klug bist und ein Christ, dann musst du noch viel mehr deinen Kopf benutzen. Die anderen Menschen in dieser Welt, die brauchen das nicht unbedingt. Da macht es nicht so viel Unterschied. Die können ihr Leben leben. Die müssen einfach schauen, dass sie möglichst viel Spaß und Freude aus dem Leben rausholen. Und es ist egal, ob sie jetzt besonders klug oder besonders dumm gehandelt haben. Hauptsache, sie haben Spaß und Freude in ihrem Leben. Aber wir wissen, dass es um mehr geht. Wir als Christen wissen, dass wir unseren Kopf benutzen müssen, weil Jesus Christus hat sich offenbart in einem Buch mit Buchstaben und Wörtern. Tatsächlich sogar ohne Bilder drin. Also in der normalen Bibel sind keine Bilder drin. Das ist in einer Kinderbibel drin, weil die sind nicht so schlau wie wir. Wir brauchen theoretisch keine Bilder. Wir können das auch so. Christus hat sich nicht in Gefühlen geoffenbart, in erster Linie. Der hat sich nicht in Träumen offenbart, sondern in einem Buch, geschrieben mit Worten, was man lesen muss. Und da kann man Christus erkennen, in Worten gefasst. Wenn du ein Christ bist, bist du in gewisser Weise auch ein Historiker. Weil du musst die Aussagen, die in der Bibel stehen, diese historischen Aussagen, die musst du irgendwo zusammenfassen. Du musst nachforschen, wie war das damals, wie passt das alles zusammen. Wenn du Christ bist, bist du automatisch Literaturwissenschaftler. Du kannst nicht sagen, Gedichte finde ich langweilig und Lieder, damit will ich nichts zu tun haben, das ist nur sowas für Künstler. Nein, hier drinnen gibt es viele Gedichte und viele Lieder und wir müssen uns damit beschäftigen. Gott hat sie uns gegeben, weil wir es können. Wenn ihr klug seid, dann ist das eure Aufgabe. Wenn du Christ bist, musst du Philosoph sein. Nicht so, wie die in der Welt Philosophen sind. Aber du musst dir Gedanken machen und Antworten finden auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wenn du Christ bist, musst du die Antwort wissen. Wenn du sie nicht weißt, musst du sie rausfinden. Jesus hat das hier, Gott hat das alles offenbart in seinem Wort. Warum sind wir da? Wo gehen wir hin? Wozu leben wir? Wie macht Leben Sinn? Wie sollen wir leben? Ich könnte noch einige andere Sachen nennen, das sagen die Prediger immer, wenn nichts mehr einfällt. Also ich hatte keine Zeit mehr, mir noch was auszudenken, aber grundsätzlich könnte man sich bestimmt noch mehr Beispiele ausdenken. Ihr seid kluge Leute, euch wird noch was einfallen. Aber um was es uns heute geht, ist, wenn du klug bist und wenn du Christ bist, dann ist es deine Pflicht, Antworten zu finden. Wenn jemand kommt und etwas sagt, musst du dir überlegen, ob es wahr ist oder nicht. Du musst ein Urteil fällen können. Und du musst wissen, warum glaube ich das und warum glaube ich jenes nicht. Du musst wissen, warum du kein Zeuge Jehova bist. Oh, vielleicht bist du ja einer, aber dann musst du auch wissen, warum du einer bist. Da musst du es erklären können. Wir sind Christen, wir müssen Rede und Antwort stehen können über den Glauben, den wir haben, über das, was wir glauben. Und wisst ihr, vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen hart, wenn du hier in der Gemeinde sitzt und das alles anhörst, dann musst du dir Gedanken machen, ob das wirklich das ist, was du glaubst. Und du musst dich entscheiden. Und beide Entscheidungen sind legitim. Du kannst sagen, nee, ich glaube das nicht, was in der Bibel steht, das passt für mich nicht. Das ist eine Entscheidung. Gut, wenn du sie getroffen hast. Ich finde es traurig, wenn du das anders siehst. Ich glaube an das, was in der Bibel steht, aber du musst dir überlegen, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Und dann musst du da konsequent eine Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Aber wir können eine Sache nicht machen, einfach nur dran sitzen, nicken und nach Hause gehen, als ob nichts passiert ist. Wir müssen wissen, was wir glauben. Es gibt eine Wahrheit und wir glauben in dieser Gemeinde, dass die Wahrheit hier drinnen aufgeschrieben wurde. Das ist es, was wir glauben. Deswegen müssen wir da drin forschen. Genau das geschah in der Vergangenheit auf den großen Konzilien der Kirche. Wir werden heute über das Apostelkonzil reden. Aber damit wir verstehen, was Konzilien sind, habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist so ein bisschen dieser Teil, wo ich vorhin gesagt habe, man muss ein Historiker sein. Ein bisschen, wenn man ein Christ ist. Nun, das ist jetzt nicht heilsnotwendig, dass man diese Dinge weiß, aber wir sind schlaue Leute, habe ich ja gesagt. Gell? Deswegen ist es gut, wenn wir sie wissen, dass wir sie verstehen. Und zwar Konzilien, das waren Versammlungen der Christen, wo man versucht hat, die Christen zusammenzubringen und dann über ein bestimmtes Thema, über ein Streitthema oder über eine Irrlehre zu einer Meinung zu finden. Herauszufinden, was sagt Gott über dieses Thema? Wie stellen wir uns als Christen hin? Was glauben wir als Christen? Da gab es verschiedene Konzile. Ich nenne erstmal, bevor wir auf das Apostelkonzil kommen, einfach mal zwei. Und zwar gab es zum Beispiel einmal das Konzil von Nicäa, 325 nach Christus. Und zwar gab es einen Angriff auf die Christenheit. Da gab es den Arius von Alexandria. Und er hat gesagt, Jesus ist nicht Gott. Er hat gesagt, Jesus kann ja gar nicht Gott sein, weil dann hätten wir ja zwei Götter. Wir wollen aber nur einen Gott haben. Und deswegen hat er gesagt, Jesus ist schon was ganz Besonderes. Ganz, 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 ganz Besonderes, aber eben nicht Gott. Und die Christen haben dann, weil er sie auch gesagt hat, er hat gesagt, ich bin Christ, aber ich glaube nur an einen Gott, nämlich an Gott. Den Vater und Jesus ist nicht dieser Gott. Und so hat er das gesagt, er hat das auf vielerlei Weise erklärt. Das nennt man den Arianismus, weil er so hieß, Arius. Und die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die glauben genau das Gleiche. Für sie ist Jesus nur das oberste Geschöpf. Jesus ist so das allererste Wesen oder wie auch immer, aber er ist eben nicht Gott. Die Kirche, sie hat mit diesem Problem gekämpft und dann haben sie versucht, alle an einen Tisch zu bringen und haben dann alle Argumente ausgepackt und haben dann diskutiert. Und dann gab es einige, die da die Verteidigung geführt haben, die die Verteidigung des christlichen Glaubens geführt haben. Unter ihnen ein ganz, ganz junger Christ, Athanasius von Alexandria, der ist sehr berühmt, der ist einer von den Kirchenvätern, seine Schriften liest man noch heute. Und er hat sich verdient gemacht in dem Kampf hier um das Wesen von Jesus. Und das Ergebnis von diesem Konzil von Nicäa war dann das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir kennen das, ich hoffe, ihr kennt das. Das ist dieses Glaubensbekenntnis, wo man sagt, ich glaube an Gott, den Vater, Schöpfer von Himmel und Erde und so weiter. Und dann immer weiter. Und dann kommt der Teil von Jesus. Und der Teil von Jesus ist ganz bewusst eine Antwort an die Irrlehrer, wo gesagt wird, das ist, was wir Christen glauben. Wir glauben und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener vom Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist. Und all diese Dinge, die sie sagen, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater und so weiter. Das sind alles Antworten auf die Irrlehrer. Damit die Leute, die Christen sind, die schreiben sich das auf, die lernen das auswendig und dann können sie wissen, was die Wahrheit ist. Dann verstehen sie, was die Bibel lehrt über Jesus Christus. Es ist sozusagen zusammengefasst. Dieses Bekenntnis ist übrigens anerkannt von allen christlichen Kirchen. Also auch von uns übrigens nebenbei. aber eben zum Beispiel nicht von den Zeugen Jehovas oder so Mormonen und so, die sehen das alles ein bisschen anders. Also ein ganz wichtiges Konzil. Dann ein anderes Konzil, so ein paar so 100 Jahre, 200 Jahre später, gell? Ne, 100 Jahre später ungefähr, und zwar das Konzil von Chalcedon. Also es ist auch ein sehr wichtiges Konzil, und zwar gab es da auch einen Angriff. Wieder ein Angriff von Irrlehrern, und zwar wieder ging es um Jesus. Wer ist Jesus? Und nun haben die Christen festgestellt, ja, Jesus ist wirklich Gott. Und jetzt gab es ein Problem, okay, was bedeutet es, dass Jesus Gott ist? Ist er dann noch wirklich Mensch? Und dann gab es verschiedene Bewegungen, die das alles so ein bisschen unsauber formuliert haben, die dann zum Beispiel gesagt haben, ja, Jesus war schon Gott, und aber man muss trennen zwischen Jesus, dem Menschen, und Christus, dem Gott. Und die beiden sind nicht so richtig eins, sondern die sind nur zu zweit in einem Körper, so ein bisschen sowas und solche Dinge. Oder die haben gesagt, Jesus, als er Gott wurde, dann hat er seine Menschlichkeit verloren und all diese Dinge. Sie waren sich nicht so klar, wie sie das nennen sollen. Und dann hat man dieses Konzil abgehalten und hat gesagt, was ist es, was die Bibel lehrt? Ob wir es verstehen oder nicht, wie wollen wir das zusammenfassen, in Worte fassen? Und das Ergebnis von diesem Konzil ist ein ganz wichtiges Bekenntnis. Und zwar, es ist ein und derselbe Christus. Und die Betonung liegt hier auf einen. Es ist ein und derselbe Christus, nicht mehrere. Da sind nicht mehrere in einem oder so. Er ist der einzig geborene Sohn und Herr, der in zwei Naturen, und jetzt natürlich ist er Gott und Mensch, unvermischt, unveränderlich, ungetrennt und unteilbar erkannt wird. Also man kann den Mensch Gott, den Mensch Jesus nicht von Gott Jesus trennen. Sie gehören zusammen. Und dann hier, wobei nirgends wegen der Einigung der Unterschied der Naturen aufgehoben ist, sondern vielmehr die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen gewahrt bleibt und sich in einer Person und in einer Hypostase vereinigt. Also ein sehr kluger Satz, und das ist für uns wichtig, dass wir das ist das, was wir Christen glauben. Nicht unbedingt, was wir so völlig verstehen. Das ist das, was uns die Bibel lehrt. Jesus ist Gott und Jesus ist Mensch. Wahrer Mensch, wahrer Gott. Und die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Und obwohl sie völlig eins sind, gibt es doch sozusagen die Unterschiede der Naturen werden nicht aufgehoben. Das ist das, was wir glauben. Also, nach dieser langen Einleitung verstehen wir hoffentlich, was ein Konzil ist. Ein Konzil bedeutet, wir haben ein Problem und das müssen wir klären als Christen. Und das erste oder das eins der wichtigsten Konzilien war eben das Konzil, das wir uns heute anschauen in der Apostelgeschichte 15. Wir können das Apostelkonzil nennen. Im Englischen sagt man das Jerusalemer Konzil. Und das Apostelkonzil im Jahr 49 nach Christus, da ging es genau so. Es gab einen Angriff, und zwar der Angriff sah so aus. Zur Rettung müsst ihr alle jüdisch werden. Die Judaisten, die Pharisäer aus der Gemeinde in Jerusalem sind gekommen und haben den Leuten das erzählt. Dann wurde das verteidigt. Das Christentum wurde verteidigt von Paulus, Barnabas, Petrus und Jakobus. Das sind so die wichtigen Figuren, die hier in diesem Konzil auftreten. Und das Ergebnis, was die dann formulieren, ist diese folgenden Verse. Die kommen mehrmals in ein bisschen anderer Wortstellung und so vor. Aber grundsätzlich ist es das, was in diesem Konzil beschlossen wurde. Müssen wir Juden werden, damit wir Christen sein können? Müssen wir Juden werden, damit wir gerettet sind? Müssen wir Juden werden, damit wir einen Vorteil haben? Und die Antwort ist Apostelgeschichte 15, Vers 19. Darum halte ich es für richtig, dass wir den Nichtjuden, die sich zu Gott bekehren, nicht unnötige Lasten aufbürden, sondern ihnen schreiben, dass sie folgende Dinge unterlassen sollen. Die Teilnahme am Götzenopfern, jede Form von sexueller Unmoral, den Genuss von nicht ausgeblutetem Fleisch und von Tierblut überhaupt. Das hier ist das Apostelkonzil, so in ganz kurzer Form zusammengefasst. Und wir werden uns jetzt über die nächsten paar Wochen mit diesem Konzil befassen. Und zwar, wie das Ganze losging, also der Angriff auf die Gnade Gottes und dann die Verteidigung der Gnade Gottes und dann hier eben diese Beschlüsse. Und das wollen wir uns alles anschauen. Aber als erstes müssen wir uns die ersten 5 Verse anschauen im 15. Kapitel. Also eine sehr lange Einleitung jetzt, aber jetzt kommen wir zu der Bibelstelle. Es ist nach der ersten Missionsreise, die Paulus und Barnabas kommen zurück und sie freuen sich so sehr. So viele Menschen sind zum Glauben gekommen. So viele Heiden, die verloren waren, sind jetzt gerettet. Doch dann kamen einige von Judäa herab und belehrten die Brüder. Wenn ihr euch nicht nach mosaischem Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Paulus und Barnabas bestritten das energisch und hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Schließlich kamen sie überein, Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu senden, um diese Streitfrage zu klären. So zogen sie, von der Gemeinde unterstützt und aus der Stadt geleitet, durch Phönizien und Samarien. Überall erzählten sie, wie auch nicht-jüdische Menschen sich Gott zugewandt hatten. Und damit machten sie allen Geschwistern eine große Freude. In Jerusalem wurden sie von den Aposteln und von den Ältesten der ganzen Gemeinde freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen alles, was Gott durch sie getan hatte. Einige aber, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und zum Glauben an Jesus gekommen waren, standen auf und sie erklärten, man muss diese Nichtjuden beschneiden und sie anweisen, das Gesetz des Mose zu halten. Also wir haben das Konzil und hier ist der Anfang vom Konzil. Es gibt einen Angriff auf die Gnade, einen Angriff darauf, dass Menschen einfach so zum Glauben kommen können, egal wo sie sind. Das geht so nicht, sagen diese Leute. Es gibt einen Angriff und wir schauen uns heute den Anlass an von diesem Angriff, dann den Angriff selbst und die Abwehr. Als erstes, was ist das Problem? Was ist der Anlass für diesen Angriff? Was ist das Problem, was diese Leute haben? Nun, wenn wir das genau anschauen, dann ist eigentlich das Problem, was die Leute haben, die große Gnade Gottes. Das Problem ist, dass Heiden einfach so zu Jesus kommen können. Dass Jesus alles gemacht hat und man nichts mehr tun muss dafür. Man braucht keine rituellen Gesetze mehr halten oder sonst was, sondern allen ist der Weg offen. Und das lesen wir, da müssen wir 3 Verse vorgehen. Am Ende der Missionsreise lesen wir in Apostelgeschichte 14, den Vers 27. Also am Ende der ersten Missionsreise, da steht, als sie in der Stadt, in Antiochia, angekommen waren, riefen sie die Gemeinde zusammen und sie berichteten alles, was Gott durch sie getan hatte. Sie sagten, und das ist die Zusammenfassung der Reise, Gott hat den Völkern wirklich eine Tür zum Glauben geöffnet. Das schlossen sie. Also das ist die Zusammenfassung der Missionsreise. Antiochia war ja die Gemeinde, die hat sie losgeschickt. Und sie sind losgezogen, haben diesen riesigen Kreis gemacht, sind dann wieder zurückgekommen. Und jetzt sagen sie, das ist passiert. Die Heiden haben eine Tür geöffnet bekommen. Gott hat den Völkern die Tür geöffnet. Das ist unvorstellbar, aber es ist endlich geschehen. Es braucht keinen Ort mehr, zu dem man reisen muss. Niemand muss mehr nach Jerusalem reisen, wenn er gerettet werden will. Auch sonst braucht es keinen anderen Ort mehr, egal wo ein Mensch ist. Ob er sich in Europa befindet oder auf irgendeiner Insel im Pazifik oder sonst wo, egal wo ein Mensch ist, überall hat Gott die Tür der Gnade geöffnet. Egal wo es einen Sünder auf dieser Welt gibt, egal was er getan hat, egal was hinter ihm liegt, egal welche große Schuld er aufgeladen hat, er kann direkt in dem Sumpf, in dem er steckt, der Sumpf der Sünde, in dem er steckt, er muss nicht mal da rausklettern, sondern er ruft in diesem Sumpf den Namen Jesu an und Jesus wird ihn dort rausholen. Egal wo, die Tür ist offen, egal wo du bist. Aus reiner Gnade, voll und ganz, in einem Augenblick. Wenn der Sünder ruft, ist er in diesem Augenblick gerettet. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, dem wir das nicht anbieten dürfen. Wir müssen es allen Menschen anbieten. Wir rufen allen Leuten zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Dort, wo du bist, ruf Jesus an. Mörder, Banker, Drogendealer, Arbeiter, Arbeitslose, Ärzte, Menschen im Urwald, YouTube-Stars, sogar die, Gebildete oder Ungebildete, alte Leute oder junge Leute, Kinder, die nicht viel verstehen, die nur eins wissen, ruf Jesus an und er rettet dich. Und sie rufen Jesus an und dein Kind kann gerettet werden, weil es Jesus anrufen kann. Wenn es versteht, ich rufe Jesus an und er hilft mir, dann wird es gerettet. Die Tür zum Glauben ist allen Menschen geöffnet, allen Völkern. Und dann in Apostelgeschichte 15, der Vers 3, da steht, da sagen dann die Apostel, also Paulus und Barnabas, die reisen dann und die sagen, überall erzählten sie, wie nichtjüdische Menschen sich Gott zugewandt hatten. Und damit machten sie allen Geschwistern eine große Freude. Die Heiden nutzen diese Tür. In Scharen strömen sie in das Haus Gottes. Nicht nach Jerusalem, sondern in das geistliche Haus Gottes. Alle Menschen, von denen man es nie gedacht hätte. Die Götzenpriester, die im Tempel von Zeus und wie die alle Götter heißen, ihre Opfer gebracht haben. Die rufen zu Jesus und sie sind gerettet. Die Sklaven, römische Soldaten, die Barbaren aus den Völkern, arrogante Römer, eingebildete Griechen, sie alle rufen Jesus an und sind sofort, sie gehen durch die Tür durch und sie sind gerettet. Egal wo sie sind, egal wer sie sind. Wisst ihr, das Interessante ist, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ich habe mir überlegt, wisst ihr, das gab ein buntes Treiben in der Gemeinde. Das stört oft. Also wir haben es immer leicht, wenn alle gleich sind und alle gleich aussehen, alle gleich angezogen sind und so, dann ist es für uns immer ein bisschen leichter. Wenn dann jemand kommt, der ganz anders ist, das fällt uns immer schwer. Und auch in der Gemeinde fällt uns das oft schwer. Und damals war das so, da kommen dann tätowierte römische Legionäre und Barbaren rein, geschmückte griechische Frauen, reiche Männer, die neben ihren Ehefrauen noch andere Frauen haben, Priesterinnen aus den heidnischen Tempeln, die noch die Zeichen vom Götzendienst an ihrem Leib tragen, was sie vielleicht auch nie wieder wegmachen können, was für immer dran bleibt an ihnen, was man immer sehen wird. Und alle strömen in die Gemeinde Jesu und die sitzen alle dort nebeneinander, aus verschiedenen Völkern. Und damals war das noch der Unterschied viel krasser als bei uns heute. Heute ist so, die ganze Welt zieht sich einigermaßen gleich an zum Beispiel. Aber damals war das gar nicht so. Viel, viel größer die Unterschiede, all das. Und die kommen alle in eine Gemeinde. Da kriegen die Leute ja heute sogar manchmal Angst. Aber für die frommen Juden von damals, das war der Super-GAU. Die haben ja ganz genaue Vorstellungen gehabt von Reinheit, von Kleidung, was darf man essen, wer darf wann was sagen, wie muss man sich benehmen, wie muss das alles. Und jetzt kommen diese ganzen Barbaren da rein und bringen alles in Unordnung. Die sehen alle so falsch aus, die sprechen alle so laut, die sprechen alle in ihrer eigenen Sprache. Du verstehst ja gar nicht, was die reden und die reden so laut. Wisst ihr, und vielleicht könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen. Viele Leute, die stört das sehr, also vielleicht ist es bei dir so, vielleicht stören dich so zum Beispiel verschleierte Menschen, die dann ganz laut in ihrer eigenen Sprache im Lidl stehen und da einkaufen und mit ihren Kindern in einer fremden Sprache reden. Ich habe ganz viele gehört, die sich unheimlich darüber aufregen. Genau dieses, das ist doch das, was uns Menschen oft so stört. Dieses, dass die so anders sind und dass die so laut sind und so unangenehm. Weil die sehen anders aus, die riechen anders, weil die essen andere Sachen. Dann kommen wir in die Nähe und das ist so unangenehm. Und das war in der Gemeinde damals. Da kommen die alle zusammen und die sind dann auf einmal, die sprechen alle andere Sprachen. Ein bisschen können wir es bestimmt verstehen, oder? Dass das die gestört hat. Aber wisst ihr, für die wahren Jesus-Jünger war das ein Fest. Wer Jesus liebt, der liebt alle, die zu Jesus kommen. Egal wie die aussehen und welche Sprache die sprechen und ob die laut oder leise sind und wie auch immer die drauf sind, egal was ist. Mit komischer Kleidung, seltsame Speisen, andere Sitten. Sie kommen alle ins Haus Gottes und dort wohnen sie zusammen. Eine Gemeinde, ein Leib Jesu. Für sie ist es eine Freude und das ist hier. Damit machten sie allen Geschwistern eine große Freude. Die Gemeinden, die Jesus glaubten, die haben sich gefreut. Und diese Freude haben Paulus und Barnabas geteilt mit jedem, den sie sehen. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen gerettet werden. Aber wie gesagt, es teilen eben nicht alle diese Freude. Viele stört das. Viele wollen Ordnung haben. Und Ordnung, so wie sie sie definieren. Nicht so, wie Jesus das definiert. Sondern Ordnung, wie sie das definieren. Ein Hemd und eine Krawatte, das ist die einzig wahre Kleidung. Die anderen Sachen sind alle nicht richtig, solche Gewänder und so alles. Und die richtige Sprache ist die und sowas. Also so ein bisschen vom Prinzip her können wir das verstehen. Und dann kommt dieses Problem jetzt. Und jetzt stehen da diese Leute und sagen, so geht's nicht weiter. Wir können nicht deine Gemeinde sein, wo so ein Durcheinander ist. Und die gehen dann eben noch einen Schritt weiter. Und sie greifen jetzt nicht nur einfach die verschiedenen Menschen an und die verschiedenen Traditionen, sondern sie greifen die Gnade selbst an. Der Angriff, von dem lesen wir dann in den Versen 1 und 5, also im Kapitel 15, die Verse 1 und 5, das sind so die Verse, wo beschrieben wird, wie dieser Angriff aussieht. Die, vor allem die erste Aussage ist heftig. Und sie erzeugt heftige Auseinandersetzungen. Da steht, da kommen diese Brüder von Judäa herab und sie belehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach mosaischem Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Das ist eine krasse Aussage. Wisst ihr, was das bedeutet? Da waren in Antiochia eine Gemeinde, eine große Gemeinde, viele Leute. Sie glauben das Evangelium, sie haben geglaubt, dass sie dadurch gerettet sind. Sie haben eine Missionsreise geplant, Missionare losgeschickt und überall erzählt, du kannst gerettet werden. Und jetzt kommen diese Judaisten und sagen, ihr seid gar nicht gerettet. Und jetzt stehen die dran und sagen, sind wir gerettet oder nicht? Wisst ihr, das Interessante ist, das ist ja nicht nur ein Problem von damals. Wenn das stimmen würde, dann wäre von hier keiner gerettet. Wir alle wären auch nicht gerettet. Wer von euch hält sich denn an das Gesetz Mose in allen Dingen? Wer von euch macht es denn alles, lässt sich beschneiden und macht all diese Dinge? Keiner von uns. Wir wären ja auch nicht gerettet. Das Problem war, dass die Judaisten das aber nicht nur in Antiochia gemacht haben, sondern sie sind noch weitergegangen. Sie sind in alle Gemeinden gegangen, überall, wo es Gemeinden gab. Die sind überall hin, Paulus seiner Spur hinterher und die Gemeinden, die Paulus gegründet hat, da sind sie dann hinterhergegangen und haben den Leuten allen erzählt, übrigens seid ihr gar nicht gerettet. Also wenn Paulus euch das erzählt hat, das stimmt nicht. Wir kommen aus Jerusalem, wir kommen von Jakobus, wir kommen daher, wo Petrus ist. Jerusalem ist klar, die erste Gemeinde, wir stehen über allen und aus dieser Gemeinde kommen wir und wir sagen euch, ihr seid gar nicht gerettet. Ihr müsst euch erst beschneiden lassen nach dem mosaischen Brauch und ihr müsst dann die mosaischen Gesetze alle halten. Erst dann könnt ihr gerettet werden. Im Vers 5 klingt das schon ein bisschen anders und deswegen gehen manche davon aus, dass das verschiedene Leute waren. Also die ersten, dass die gar keine Christen waren, aber das Zweite hier, die einige, die zur Partei der Pharisäer gehört hatten und die zum Glauben an Jesus gekommen waren, die standen auf. Also so, dass es Leute waren, die ja wirklich gläubig geworden sind, also wirklich echt auch Christen, aber sie haben das falsch verstanden und dann eben diese Forderung hier gemacht. Aber diese Forderung klingt so ein bisschen anders als die da oben. Nun, hier steht man muss diese Nichtjuden beschneiden und man muss sie anweisen, das Gesetz Mose zu halten. Also das bedeutet sozusagen, sie würden uns hier sagen, in uns in der Gemeinde, die würden nach Böbingen kommen und sagen, hier meine Lieben, wir haben euch einen Katalog mitgebracht. Also ihr denkt zwar, ihr seid Christen und so, aber da fehlt euch noch was. Also hier das Beschneiden und ich meine, steht ja sogar in der Bibel, also müsst ihr das machen. Und dann sind da noch andere Sachen, die ganzen Gesetze und Feste und alles, das müsst ihr alles machen. Also ihr könnt nicht einfach so, was glaubt ihr denn, einfach so zu Gott kommen und dann seid ihr gerettet oder was? So funktioniert das nicht. Also das scheint so, als ob das so ein bisschen abgeschwächt ist, der Angriff. Aber wisst ihr, am Ende bleibt der Angriff der gleiche. Es ist ein Angriff auf die Gnade. Ist die Gnade wirklich ausreichend? Reicht die Gnade wirklich aus für den Indianer, der irgendwo, Indianer darf man nicht sagen, gell? Für den Ureinwohner auf irgendeiner Insel im Pazifik, reicht die Gnade dort aus, dass er gerettet sein kann, so wie er dort lebt, so wie er aussieht, mit seinen Klamotten oder mit seinen fehlenden Klamotten, kann er wirklich gerettet sein? Oder muss er erst anständig jüdisch werden, Und dann ist er gerettet. Dieser Angriff geht gegen die Gnade, gegen das Evangelium selbst. Deswegen ist die Antwort darauf so wichtig. Deswegen ist auch das Konzil so wichtig, weil es für uns klärt, was wir brauchen, was wir tun müssen, um gerettet zu werden. Reicht es, Jesus anzurufen, oder muss man noch mehr tun? Wisst ihr, zusätzlich zu dem Ganzen, zu diesem Angriff, war das noch so, dass das kein einmaliges Problem war. Also es ist nicht auf einmal aufgetreten und einmal so passiert und jetzt kommt so dieser Streit, sondern das war ein dauerhaftes Problem. Das hat die Christen die ganze Zeit beschäftigt. Wir haben damals, als wir zum Beispiel die Apostelgeschichte 11 gemacht haben, da war das schon ein Problem. Ihr kennt die Geschichte von Cornelius, wo Petrus dieses Tuch sieht mit den unreinen Tieren und Gott sagt, er soll es jetzt essen. Und Petrus sagt, nein, das mache ich nicht. Und dann sagt Gott ihm, was ich rein gemacht habe, sollst du nicht unrein nennen. Und es geht hier um Cornelius, den, wo Petrus denken würde, er ist unrein. Aber Gott sagt, nein, ich habe ihn rein gemacht. Er gehört mir, er ist gerettet. Damals hat schon angefangen, dieses Problem, und Gott hat es angesprochen und versucht, oder sozusagen das auf den richtigen Weg gebracht. Aber immer ging es weiter, immer kam diese Frage, müssen die denn nicht anständig sein? Müssen die sich denn nicht irgendwie was, also man muss doch irgendwas tun, man kann doch nicht einfach so gerettet sein. Einfach so, nur weil man gefragt hat. Das geht doch nicht. Da kann ja jeder kommen und gerettet werden. Es gibt einen weiteren Angriff, von dem wir in der Bibel lesen und der genau zu dieser Zeit, also um diese Zeit herum auch passiert ist. Und wir lesen davon im Galaterbrief. Im Galaterbrief lesen wir auch, wie die Gnade angegriffen wurde. Paulus schreibt davon, er sagt, als Kephas, das ist Petrus, als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Zunächst hat er ohne Bedenken mit den nichtjüdischen Geschwistern zusammen gegessen. Als dann aber einige Leute von Jakobus kamen, zog er sich aus Furcht vor diesen Verteidigern der Beschneidung von den gemeinsamen Mahlzeiten zurück. Auch die anderen Juden in der Gemeinde hatten sich von seiner Heuchelei anstecken lassen. Sogar Barnabas ließ sich dazu hinreißen. Wisst ihr, sogar Petrus ist diesem Angriff auf den Leim gegangen. Sogar Petrus hat hier falsch gehandelt. Am Anfang hat er ohne Bedenken mit den Heiden gegessen. Aber dann kamen so ein paar Leute aus Jerusalem, ein paar strengere Leute, die das so ein bisschen enger gesehen haben. Und schon fing Petrus an, Unterschiede zu machen. Und mit Petrus dann alle jüdischen Gläubigen. Und dann sagt Paulus sogar Barnabas. Barnabas so der Letzte, wenn alle dich abgelehnt haben, Barnabas hat zu dir gehalten. Aber sogar Barnabas ist dieser Irrlehre auf den Leim gegangen. In den Köpfen der Gemeinde und in den Köpfen der Juden wich dieses Krebsgeschwür, dass es zwei Stufen von Christen gäbe. Denen, die mit Gott aufgewachsen sind, die jüdischen Glaubens waren, welche die Gebote Mose kannten, welche beschnitten waren, das ist die Elite. Und dann gibt es sozusagen die zweite Klasse, die Niedrigeren, die Habenichtse, die, ja gut, die vielleicht halt auch, ja, vielleicht gehören sie dazu, aber die sind halt nicht so wie wir. Nicht so, die müssen sich schon, vielleicht müssen sie sich eben noch beschneiden lassen, hier noch dann sich an die Gesetze halten und so weiter. Die Judaisten haben gesagt, wer das Gesetz Mose nicht hält, der ist gerettet. Petrus sagt es hier jetzt vielleicht nicht, aber er macht einen Unterschied. Er sagt, die sind nur zweite Klasse. Beides ist die gleiche Irrlehre. Beides ist das gleiche Problem. Es bedeutet, dass die Gnade nicht ausreicht. Es bedeutet, dass das, was Jesus gemacht hat, nicht ausreicht, um dich und mich und die Juden tadellos vor Gottes Thron zu stellen und herrlich. Wisst ihr, das stimmt nicht. Das Neue Testament, alles, was da drin ist, spricht dagegen. Und Paulus spricht mit aller Kraft dagegen. Wisst ihr, und das ist für uns oft verklären wir das Volk Israel oder die Juden. Aber das müssen wir nicht machen. Also ich sage nicht, dass es keinen Unterschied gibt zwischen allen Völkern und dem Volk Israel und den Juden. Was ich aber sage ist, und was wir lernen müssen, ist, dass es vom geistlichen Wert und von dem, was wir als Segen von Gott haben, keinen Unterschied gibt. Sie haben nicht mehr oder was Besseres als wir. Wir müssen nicht neidisch sein auf sie oder so uns da irgendwie noch anbiedern oder versuchen, da irgendwie was auch so zu holen wie sie. Ein frommer Jude, und das müssen wir uns bewusst machen, ein frommer Jude, der nach dem Alten Testament voll und ganz lebt, aber Jesus ablehnt, der ist verloren. Genauso wie jeder Heide, der sonst auf dieser Welt rumläuft. Es hat keinen Wert mehr, sich hier dran zu halten, wenn man Jesus nicht annimmt. Keinen Wert. Die sind völlig verloren. Paulus sagt sogar, ich habe das alles gehabt. Ich war von Geburt an dabei. Ich gehörte von Geburt an zum Volk Gottes. Ein Israelit vom Volk Israel. Aus dem Stamm Benjamin, beschnitten am dritten Tag, untadelig, was das Gesetz angeht, ein Eiferer für das mosaische Gesetz. Ich habe alles gehabt, was die haben, noch viel mehr als die. Und er sagt, und wisst ihr, was das für mich jetzt bedeutet? Ich achte es für Dreck. Und das deutsche Wort Dreck ist sehr schwach. Paulus nimmt das Wort, das, was man im Klo runterspült, das ist es, was er hier benutzt. Das, sagt er, das ist all das, was ich gehabt habe. Mein jüdisch Sein, das, so wenig ist es wert im Gegensatz zu Jesus Christus. Das soll es nicht schlecht machen, sein Volk. Er will damit sein Volk nicht schlecht machen. Er will nur zeigen, es hat keinen Wert. Es ist nur zum Wegschmeißen, wenn man nicht Jesus dafür hat. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Angriff ist genau da drauf, als ob das was wäre, als ob man dadurch was Besseres hätte. Und Paulus kämpft jetzt dagegen. Paulus kämpft, und er macht es hier auch schon im Galaterbrief. Im Galaterbrief, also 2, die Verse 11 und dann weiter, da sagt Paulus, was er dann gemacht hat. Als Petrus gekommen ist und dieses so komisch gelebt hat, sagt er, als dann Kephas nach Antiochia kam, musste ich ihn öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Und dann die Verse, die wir gelesen haben. Und dann, da sagte ich in aller Öffentlichkeit zu Kephas, wenn du als Jude wie ein Nicht-Jude lebst, warum zwingst du dann wenn du als Jude wie ein Nicht-Jude lebst, warum zwingst du dann die Nicht-Juden jüdisch zu leben? Natürlich sind wir von Geburt an Juden, keine nichtjüdischen Sünder. Aber trotzdem wissen wir, dass durch das Gesetz kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Christus Jesus. Und dann sagt er, und darum haben wir an Christus Jesus geglaubt, um durch diesen Glauben vor Gott bestehen zu können. Und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Befolgen des Gesetzes gerecht werden vor Gott. Paulus sagt, das ist klar für alle Zeiten. Wir haben es versucht mit dem alten Weg, mit dem jüdischen Glauben, aber er schafft es nicht. Es geht nur durch den Glauben an Jesus. Und deswegen schmeißen wir alles weg, was vorher war. Und Petrus hat als Jude nicht jüdisch gelebt. Warum hat Petrus das gemacht? Weil es nicht mehr notwendig war. Er musste nicht mehr jüdisch leben, weil es hatte keinen Wert mehr. Er hat in Christus schon alles gehabt. Im Epheserbrief steht, was kriegen wir in Jesus Christus? Jeden geistlichen Segen des Himmels. Alles, was der Himmel schenken kann, kriegt man mit Jesus. Gibt's noch mehr als jeden geistlichen Segen? Gibt's nicht. Es gibt nicht mehr als Jesus. Wer Jesus hat, hat alles. Und wer ihn nicht hat, der hat nichts. Und deswegen ist Paulus so rigoros in der Abwehr. Damals hier mit Petrus, das war ja ein öffentlicher Konflikt sozusagen. Er hat Petrus öffentlich bloßgestellt. Das Schöne ist, ich glaube, Petrus hat sich hier überzeugen lassen. Also das, was wir hier lesen, glaube ich, das ist so wahrscheinlich vor der ersten Missionsreise passiert, dass Petrus das hier gemacht hat. Vielleicht ist es auch nach der ersten Missionsreise passiert direkt, aber ich glaube, dass es davor war, weil nach der ersten Missionsreise, Da gibt es ja diesen Streit und dann ziehen die runter nach Jerusalem und Petrus wartet schon dort. Petrus ist schon dort. Also glaube ich, dass er nicht mit ihnen zusammen dort runtergezogen ist. Petrus lässt sich, glaube ich, hier überzeugen. Und wisst ihr, als dann das Apostelkonzil stattfindet und die Frage vor die Gemeinde kommt, da verteidigt Petrus für das Evangelium der Gnade. Er tritt ein für die Heiden und er sagt, sie müssen nicht die Lasten tragen, die wir nicht mal tragen können. Aber er hat sich zuerst mitreißen lassen von dieser Irrlehre. Und wisst ihr, einfach damit wir das verstehen, diese Irrlehre war, glaube ich, über mehrere Jahre, hat sie immer wieder Paulus gequält sozusagen. Und er hat länger gegen diese Irrlehre gekämpft. Und Paulus ist nicht zimperlich. Im Philipperbrief sagt er zum Beispiel über diese Judaisten, also er sagt, nehmt euch in Acht vor diesen bösartigen Kötern, den falschen Missionaren, den Propheten der Verstümmelung. Also, und damit meint Paulus diese Judaisten. Also die fordern ja die Beschneidung und er sagt, das sind die Propheten der Verstümmelung. Die wollen euch verstümmeln. Passt auf vor diesen Hunden. Und jetzt kommen die Judaisten wieder und ich glaube, wir verstehen, es gibt eine heftige Auseinandersetzung. Und das hier im Vers 2 in Kapitel 15 sehen wir, Paulus und Barnabas bestritten das energisch. Und sie hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Also es gab einen heftigen Streit. Wo Paulus und Barnabas nicht einen Millimeter abweichen wollten. Und das war in der Gemeinde. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich dann Lager gebildet haben. Und die einen haben gesagt, ja gut, aber die kommen aus Jerusalem. Also Jerusalem, die heilige Stadt, da ist der Tempel von Gott. Da ist Jakobus, der Bruder von Jesus, der ist dort in der Gemeindeleitung, Petrus, der Apostel, und die kommen von dort. Wir können doch nicht einfach sagen, das stimmt nicht. Und dann haben sie sich gestritten und haben dann Parteien gehabt. Wisst ihr, und diese heftigen Auseinandersetzungen, ich weiß nicht, wie das war, aber wahrscheinlich in dieser Zeit schreibt Paulus auch den Galaterbrief. Wir können uns dazu diese Karten anschauen, und zwar, wenn wir das hier ranzoomen, die erste Missionsreise, da könnt ihr euch noch erinnern, oder? Zypern und dann oben hier in Perge, dann Antiochia, Lystra, Iconium und Derbe. Also diese Städte, da sind sie durch. Und wenn ihr ganz genau schaut, dann sind die Städte Lystra, Iconium und Derbe, die sind in Südgalatien. Das war eine römische Provinz. Das waren sozusagen aus Römersicht, waren das Galater. Und der Galaterbrief, der schreibt genau über dieses Thema. Paulus kämpft genau gegen diese Irrlehre, dass Jesus nicht genug ist, dass man noch mehr tun muss. Und er erklärt hier das mit Petrus und sagt, so war's mit Petrus, er hat sogar das falsch geglaubt, aber sogar er musste zurechtgewiesen werden, aber er ist dann umgekehrt. Und jetzt glaubt er richtig, nämlich, dass Jesus allein genügt. Und er erklärt das dann im Galaterbrief. Und einfach nochmal zur Übersicht für euch, hier nochmal so ein Ablauf von Paulus seinem Leben. So 5 bis 10 nach Christus irgendwann muss er geboren worden sein. Und dann je nachdem, wie man rechnet, ist es entweder 30 oder 33 die Kreuzigung Jesu. Dann die Bekehrung von Paulus so ein Jahr später vielleicht. Dann nochmal 2 Jahre nach der Kreuzigung kommt der erste Besuch in Jerusalem. Also wo Paulus das erste Mal als Christ in Jerusalem ist. Im 9. Kapitel der Apostelgeschichte, dann der 2. Besuch in Jerusalem. Da bringt Paulus Hilfsgüter nach Jerusalem, also so Hilfen für arme Menschen aus Antiochien. Und dann kommt die erste Missionsreise. Da geht's dann durch Zypern, durch Pisidien und dann nach Galatien. Jerusalemer Konzil, also vor dem Apostelkonzil, schreibt Paulus den Galaterbrief. Und der Galaterbrief ist ein Kampf gegen diese Lehre. Er ist der Kampf für die Gnade. Paulus sagt, das Evangelium heißt, Jesus hat alles gemacht und es gibt nicht mehr. Warum ich glaube, dass der Galaterbrief vor dem Konzil ist, weil Paulus das Konzil nicht erwähnt. Also wenn das Konzil schon gewesen wäre, dann hätte Paulus bestimmt geschrieben, wir haben übrigens auch mit allen Aposteln und allen, wir haben uns alle zusammengesetzt und da haben wir festgelegt, so sieht das Evangelium der Gnade aus. Also ich schätze mal, dass er es reingeschrieben hätte. Dass er es nicht reinschreibt, heißt wahrscheinlich, dass es noch nicht passiert ist. Also hier sehen wir den Galaterbrief vor dem Konzil. Also sozusagen, Paulus hat den Galaterbrief geschrieben am Ende des 14. Kapitels und dann am Anfang des 15. Kapitels. Also irgendwann dann muss er den geschrieben haben, also im Jahr 48 bis 49. Also das ist der Angriff gewesen und oder das ist jetzt die Abwehr. Und der Plan, den die Gemeinde hat, ist folgender. Die wollen jetzt das Thema klären. Also die sagen, hey, das gibt die ganze Zeit Streit. Immer wieder kommen neue Leute und immer wieder erzählen die gleichen Geschichten. Wir müssen jetzt nach Jerusalem gehen. Von dort kommen diese ganzen Irrlehrer. Und die sagen auch immer, also die kommen und sagen, wir kommen von Jakobus aus Jerusalem. Wir sind aus der Gemeinde von Petrus. Und wir sagen euch jetzt, was die Wahrheit ist. Nicht so wie Paulus. Und dann sagen die hier in Antiochia, schließlich kamen sie überein, Paulus und Barnabas mit einigen anderen aus der Gemeinde zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu schicken, um diese Streitfrage zu klären. Die Gemeinde will das Thema ein für alle Mal klären. Paulus will, dass das ein für alle Mal geklärt ist, dass alle Apostel sich an einen Tisch setzen und sagen, was Sache ist. Hier, so sieht der Plan aus. Eine Sache, die für uns interessant ist, also manchmal stellt man das so dar, als ob die Gemeinde in Antiochia das nicht selber entscheiden könnte. Sozusagen, sie sagen, okay, wir wissen nicht und deswegen fragen wir in Jerusalem. Die sind sozusagen die Chefs und was die sagen, das werden wir machen. Und wenn man tatsächlich nur das liest, dann kann es so ein bisschen so rüberkommen. Aber wenn man genau nachliest, dann merkt man, dass es nicht so ist. Vor allen Dingen, wenn man sich den Galaterbrief anschaut oder auch wie Paulus darauf reagiert und so. Paulus wusste ganz genau, was das Evangelium ist. Und er musste hier nicht nach Jerusalem gehen und nachfragen, ob es wirklich die Wahrheit ist. Er hat im Galaterbrief schon ganz sicher geschrieben, dass es die Wahrheit ist. Er hat es auch vorher bei seinem ersten und zweiten Besuch in Jerusalem, hat er auch schon das alles geklärt. Er hat mit den Aposteln damals schon abgemacht. Petrus, der Apostel für die Juden, er, der Apostel für die Heiden. Das war alles schon geklärt. Paulus wusste schon, was das Ergebnis sein muss. Er wusste, was die Wahrheit ist. Um was es hier geht, ist, dass man das klärt, damit alle ein für alle Mal Bescheid wissen. Die Gemeinde Jerusalem und die Gemeinde in Antiochia, alle stehen dahinter. Die Tür für die Heiden ist offen. Die Gnade reicht völlig aus. Niemand muss mehr irgendwas tun. Auch wichtig für uns zu verstehen, niemand hat Autorität über diese Autorität. Also kein Apostel, nicht mal Petrus, hat Autorität über das, was da geschrieben steht. Petrus musste zurechtgewiesen werden, weil er abgewichen ist von dem, was Jesus gesagt hat. Keine Gemeinde hat Autorität, nicht mal die Gemeinde in Jerusalem hat Autorität über die anderen Gemeinden. Wir sehen das an der Gemeinde in Antiochia. Die haben eine Missionsreise gemacht. Keiner hat gefragt, ob man das darf oder nicht oder so. Das hat man nicht mit Jerusalem besprochen, sondern der Heilige Geist hat es in der Gemeinde bewirkt und diesen Wunsch entfacht und ihnen das dann gezeigt und sie haben das gemacht. Weil da, wo Menschen sind, da ist Jesus. Da, wo Menschen ihn anrufen, dort ist er. Und wisst ihr, das Schöne an dieser ganzen Sache ist übrigens Folgendes. Also jeder Christ, also du, wenn du Christ bist und wenn du lesen kannst, dann hast du hier alles, was du brauchst. Und dann bist du aufgefordert, deinen Kopf zu benutzen und nachzuprüfen, was man dir sagt. Und zu überprüfen, stimmt das überhaupt? Passt das alles? Weil niemand steht da drüber. Wir alle müssen uns an dieses Wort halten. Dein Jugendleiter, dein Prediger, dein Ältester, sogar wenn ein Apostel irgendetwas sagt, was diesem Gotteswort zuwider ist, dann musst du das für dich klären und rausfinden. Du musst wissen, ist das die Wahrheit oder nicht? Nicht immer muss man natürlich gleich so einen Streit anfangen wie die damals. Das war ein sehr wichtiges Thema. Wenn es jetzt hier um andere Sachen geht, müssen wir uns nicht immer gleich die Köpfe einschlagen. Also wie genau Jesus wiederkommt, ob das dazwischen oder davor oder danach oder sowas, das ist keine unwichtige Frage, aber wir müssen uns darüber nicht spalten. Aber diese Frage hier, das war eine sehr wichtige Frage und Paulus ist bereit, in den Kampf zu ziehen. Damit würde ich gerne abschließen. Also hier der erste Schritt in dieser ganzen Geschichte. Und hier ist nochmal ein Überblick, so ein bisschen über das 15. Kapitel und vor allem über das ganze Apostelkonzil. Das war heute der erste Punkt, der erste Schritt, und zwar der Angriff auf die Gnade. Nächstes Mal werden wir uns die Argumente für die Gnade anschauen. Und zwar Petrus und Jakobus werden uns erklären, wieso die Gnade oder wieso wir wissen, dass die Gnade wirklich ausreicht. Amen.